NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. November 1759, der Geburtstag des Dichters Friedrich Schiller.
Es braucht nichts als Mut, denn was den Witz betrifft, den nehme ich ganz über mich. Mut, sag ich Schweizer. Mutroller, Grimm, Ratzmann, Schufterle.
Auf dem Programm Die Räuber, auf CD, zwei Lautsprecher. 3 Dutzend Leute hören am Anfang des 21. Jahrhunderts die Aufzeichnung einer Theaterinszenierung. Der Ort, ein Gerichtssaal. Anwesend, ein Richter, ein Ankläger, 3 Verteidiger, die einige Zeugen mitgebracht haben, und Prozessbeobachter. Wer fehlt, ist der Angeklagte. Er ist seit über 200 Jahren tot.
Mut! Mut! Wenn's nur das ist, Mut habe ich genug, um barfuß mitten durch die Hölle zu gehen.
Barfuß mitten durch die Hölle? Im Gerichtssaal? Nein, im Mannheimer Theater. Bei der Uraufführung eines der feurigsten Jugendwerke der Weltliteratur. Am Abend des 13. Januar 1782. Augenzeugen glaubten, sich in einem Tollhaus zu befinden. Ohnmachtsanfälle im Parkett, Schreie, Menschen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Schon 7 Jahre vor der Französischen Revolution verschaffte der Dichter Friedrich Schiller den deutschsprachigen Despoten einen Vorgeschmack auf den rebellischen Hahn aus Frankreich. Die Räuber werden immer wieder als Projektionsfläche der jeweiligen Gegenwart benutzt, von Theaterleuten und Zuschauern. Vor 25 Jahren gab es in der DDR Aufführungen, die mit der Räuberbande an die Rote Armee-Fraktion erinnern wollten.
Auch Peymann hatte Ähnliches versucht in der Bundesrepublik.
Der Schiller-Biograf Peter-André Alt über eine Räuberinszenierung von Klaus Peymann.
Sie gehören wahrscheinlich neben Kabale und Liebe zu den am häufigsten aufgeführten Schiller-Dramen auch des 20. Jahrhunderts. Und ich denke, der Grund dafür ist doch darin zu sehen, dass hier einer mit einer anarchischen Lust auch an der Zerstörung oder auch am Spiel mit durchaus nervenkitzelnden Effekten aufwartet, ein eminentes Theatertemperament, aber zugleich einer, der eben doch gegen das Establishment Sturm läuft.
Die Räuber. Es scheint, neben Don Carlos, das Stück zu sein, das bisher kaum veraltete. Matthias Hartmann, der Direktor des Wiener Burgtheaters, träumt seit Jahren von einer Verfilmung.
Ich glaube nämlich, dass dieser Text hochzeitgemäß ist. Ich glaube, er erzählt auch hier nichts von Revolte, sondern von einem armselig getriebenen Menschen, der sich in seinen eigenen Versprechen verheddert. Und der eigentlich nichts anderes wollte als nach Hause. Von einem, der nach Hause wollte und nicht durfte.
Auch Matthias Hartmann darf noch nicht nach Hause. Denn mit seinem Plädoyer für einen zeitgemäßen Schiller tritt Hartmann als Zeuge auf, als Zeuge der Verteidigung. Und was hat der Kläger an Schiller auszusetzen? Er verachtet das berühmt-berüchtigte Pathos des Schwaben. Schiller sei heute langweilig und aalglatt. Außerdem gäbe es bei Schiller nichts zu lachen. Und der Angeklagte? Schiller hat 3 der besten Anwälte auftreten lassen. Der erste, Peter-André Alt. Was sagt er zu den Vorwürfen? Besonders zur Kritik am Pathos. Einige Romantiker sollen sich ja gekringelt haben vor Lachen, wenn sie in kleinem Kreis eine Schiller-Ballade vortrugen. Bitte, Herr Anwalt.
Ich würde den Vorwurf des Pathetischen ebenfalls zurückweisen. Als Rhetoriker, der er ohne Frage ist, benutzt Schiller das Pathos. Aber er benutzt es, um eine bestimmte Reflexionsfigur zu entfalten. Seine Rede und vor allen Dingen die Rede seiner Figuren ist durch Steigerungsbewegungen bestimmt. Im Pathos ist Schillers Geist ganz bei sich selbst als ein Geist, der voller Unruhe, voller Aufbruchslust und voller Entdeckungsfreude ist.
Den Streit zwischen modern und altmodisch hält der Anwalt für überflüssig. Warum? Für ihn ist Schiller ein Zeitgenosse.
Ein Zeitgenosse von 250 Jahren, der von sich selbst gesagt hat, er verstehe sich als Zeitgenosse aller Epochen, als jemand, der sich selbst zum Anwalt einer Menschengeschichte macht, die länger währt, als unser Blick reicht.
Den größten Volksschriftsteller aller Zeiten. So nennt der Philosoph Ernst Bloch den Räuberautor. Bei Schiller, so Bloch, finde man kaum etwas, was uns nichts anginge. Dieser Klassiker soll aalglatt sein? Irrtum. Peter-André Alt hat sogar Risse entdeckt und Brüche, auch Ambivalenzen.
Es gibt kaum einen Schillerhelden, der diese Ambivalenz nicht in sich trägt. Selbst der vermeintlich klare Sieger in der Geschichte, Wilhelm Tell, ist am Ende ein schweigender und gebrochener und zerbrochener Sieger. Und diese Ambivalenz der Charaktere zeichnet Schiller als modernen Autor aus.
Das Theater ist für Schiller eine moralische Anstalt. Sein berühmtes Wort bedeutet ja nichts anderes, als dass wir den zweifelnden, ja verzweifelten Figuren die Daumen drücken. Wie im Kindertheater. Diese Spannung, Freiheit hier und Furcht vor der Freiheit dort, das sei modern. Matthias Hartmann.
Während ich inszeniert habe, und nur so kann ich es ja eigentlich feststellen, spüre ich immer, dass diese Menschen unbeschreiblich viel mit mir und heute zu tun haben. Er ist der deutscheste aller Dramatiker. Und zwar sowohl in der Art und Weise, wie er sich verbohrt, als auch in dem Pathos. Und mich interessiert ja auch immer ein Weg zu einem neuen Pathos, zu einem modernen Pathos. Die Geschichten lassen sich in unbeschreiblich viele Richtungen neu erzählen.
Als Mediziner konnte Schiller ja mit dem Skalpell umgehen und war einer der ersten Kriminalschriftsteller. Darum wohl, sagte der Literaturwissenschaftler Lothar Müller einmal, sehe man in ihm heute einen frühen Vorläufer des expressionistischen Lyrikers und Arztes Dr. Gottfried Benn.
Ja, das ist natürlich eine schöne Bemerkung, der ich mich unbedingt anschließen kann. Mir scheint fast schon, dass man offene Türen einrennt, wenn man die Modernität der Klassiker unter Beweis stellen möchte. Die Studierenden, sie erschließen sich Schiller neu und entdecken, dass er spannend ist.
Schon vor Jahren bekannte die Theaterregisseurin Andrea Breth ihre Liebe zu Schiller. Ich kann, so sagte sie als Zeugin aus, ich kann von diesem Burschen nicht lassen. Sie habe in ihren Gesprächen mit jungen Leuten oft erlebt, dass die ein gut gemachtes Schillerstück gar nicht als altbacken aufnehmen, sondern, so wörtlich, im tiefsten Sinn als zeitgenössisch. Die Mischung muss es ihr angetan haben. Denn, so Andrea Breth, wer wissen will, wie Diktaturen funktionieren, wie das Innere von Diktatoren aussieht, an wen sollte der sich wenden? An Erich Kästner und sein Stück »Die Schule der Diktatoren«? An Karl Zuckmayer oder an Rolf Hochhuth und ihre Stücke über die Zeit des Nationalsozialismus?
Das ist jetzt völlig egal, ob sie machen »Kabale«, also dieses Jugendstück, oder »Carlos«, finde ich, das größte Werk über Diktatur. Wallenstein wäre falsch, wenn man das sagen würde, weil Wallenstein wäre eigentlich der erste Europäer. Das ist ja das Interessante.
Das Thema des Wallenstein, wie funktioniert Politik?
Ja, wie funktioniert Politik? Das ist also auch in Maria Stuart der Fall. Und da hat mich eben der politische Aspekt tausendmal mehr interessiert als jetzt diese Liebesgeschichten. Das ist überhaupt, was mich an dem Schiller interessiert. Das sind hochpolitische Stücke, es sind grandiose Krimis. Und ich halte ihn einfach für einen vollkommen verrückten Dramatiker, was ich über Goethe nicht so unbedingt sagen kann.
Grandiose Krimis, das sind sie. Nicht nur die Erzählung der Verbrecher aus verlorener Ehre.
In der ganzen Geschichte des Menschen ist kein Kapitel unterrichtender für Herz und Geist als die Annalen seiner Verirrungen. Bei jedem großen Verbrechen war eine verhältnismäßig große Kraft in Bewegung.
Von Schillers Text hat sich Heinrich Böll anregen lassen zu seiner Erzählung »Die verlorene Ehre der Katharina Blum«. Andrea Breth ist sicher, ohne Schiller würden heute einige Texte vielleicht gar nicht existieren. Welche?
Sag mal, was ganz Freches, amerikanische Drehbücher. Er hat letztlich schon eine Filmdramaturgie geschrieben.
Wie baut man ein Stück? Wie setzt man Spannungsbögen? Hollywood goes Marbach am Neckar. Kein Witz. Die Drehbuchwerkstätten von Los Angeles haben längst einen Mann entdeckt, der weiß, wie man Geschichten erzählt. Das ist für Matthias Hartmann an Schiller so verblüffend modern.
Einfach, weil die Genauigkeit in der Art und Weise, wie der Schiller gearbeitet hat, etwas ist, wie eine Geschichte durcherzählt und auf den Höhepunkt geführt wird. Das ist etwas, was die Neuen bei den Alten lernen können.
Das ist wirklich spannend, wann er eine Szene aufhört, wo er die nächste Szene einsticht. Die Kunst des perfekten Dialogschreibens. Das ist nur, was mich wahrscheinlich bei dem Schiller unter anderem so interessiert.
Was Andrea Breth bei Schiller interessiert, das sind nicht nur die Reden der Königinnen und Könige. Es ist auch das verdächtige Schweigen der Untergebenen.
Warum spricht eine Figur bei Schiller eine halbe Seite und das unterbricht niemand?
Die Antwort ist verblüffend einfach.
Weil sie entweder keine Erlaubnis haben dazu oder weil sie keine Meinung haben dazu oder weil sie keine Meinung haben wollen dazu. Das ist zum Beispiel im Falle von der Elisabeth der Großen, die sich auch ständig darüber beschwert, dass niemand irgendetwas sagt. Also weil sie aus lauter Feigheit oder weil sie ihren Posten nicht verlieren wollen, den Teufel tun werden, um eine tatsächliche politische Meinung zu äußern. Und so machen die anderen die Könige ja auch zu Diktatoren. Das ist also die Angst, was falsch zu sagen. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Entmündigung seiner eigenen Person, weil man die Traute nicht hat. Und das ist etwas total Modernes.
Schiller oder die Angst eines Menschen, sein kleines, uninteressantes Pöstchen zu verlieren.
Weil wenn es dann also wirklich mal hart auf hart kommt, das haben wir ja erlebt. Wer hat denn den Mund aufgemacht im Dritten Reich oder in der ehemaligen DDR oder in der Sowjetunion? Und ich möchte nicht sagen damit, dass ich das getan hätte. Da war es aber ja wirklich, wirklich gefährlich. Aber heute ist es ja nicht gefährlich. Nichts ist gefährlich. Und trotzdem sagen die Leute nichts. Das wundert mich wirklich. Und das finde ich bedrohlich. Oder wie leicht sich die Leute belügen lassen. Und der Schiller hat ja unter höchsten Gefährdungen gelebt und geschrieben und in höchster Not. Und offensichtlich macht das produktiv.
Der zweite Anwalt, der Lyriker Robert Gernhardt. Er verteidigte den Klassiker gegen den Vorwurf, nicht originell zu sein und absolut unkomisch. Das sei heute ein Vorwurf, fast so hart wie uncool. Gernhardt hat einen ganzen Koffer voller Zitate mitgebracht.
Meine Damen und Herren Geschworenen, sage und schreibe 15 Seiten räumt der Büchmann jenen Worten Schillers ein, die zu Geflügelten wurden. In dichter Folge reihen sich Wortpaarungen, Sätze, Gedichtfragmente, die bis auf den heutigen Tag unseren Sprachgebrauch bereichern, ohne dass wir sie in jedem Fall noch mit ihrem Schöpfer verbänden. Also festgemauert an der Erde steht die Form aus Lehm gebrannt und so weiter. Das ist erkennbar Zitat. Aber, meine Damen und Herren Geschworenen, aber wussten Sie auch, dass auch folgende Wortfindungen von Schiller stammen? Donna und Doria zum Beispiel. Oder Kirchhofsruhe, oder Leben und Leben lassen, oder das ewig Gestrige, oder man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, oder Bretter, die die Welt bedeuten, oder was da kreucht und fleucht.
Für Robert Gernhardt steht fest, Schiller ist viel öfter freiwillig komisch als unfreiwillig lächerlich.
Hohes Gericht, meine Damen und Herren Geschworenen, sprechen Sie den Angeklagten Schiller in allen Punkten der Anklage frei. Schiller ist kein Gibsener Klassiker, Entlastungszeugen seiner ganz und gar unklassischen Gedichte, mit denen er sich selber ins Wort fällt. Schiller ist kein abgetaner Dichter. Schließlich und endlich, Schiller ist kein kopflastiger Bebilderer von Ideen. Im Gegenteil, Freispruch für Friedrich Schiller. Dankeschön.
Peter André Alt und Robert Gernhardt haben ihre Plädoyers gehalten. Als dritter Anwalt ergreift der Schauspieler Klaus-Maria Brandauer das Wort.
Es ist ein ganzes Universum. Das ist das, was mich immer begeistert. Diese Texte zu entschlüsseln, das ist auch nicht ganz leicht. Weil es schon schwierig ist, mit so einem großen Mann umzugehen. Ohne Erregung, ohne Aufregung, ohne Höhenflug und ohne schrecklichen Absturz geht keine Beschäftigung mit Friedrich Schiller.
Über Schillers Aktualität macht sich Brandauer keine Sorgen.
Er wird gespielt, er wird immer wieder gespielt. Ich habe vorgestern mit einem amerikanischen Journalisten gesprochen, der also längere Zeit in Europa war und sagte, jetzt auf einmal ist eine Schiller-Renaissance wieder, weil er die Räuber bei den Salzburger Festspielen und unseren Wallenstein gesehen hat. Es ist überhaupt keine Schiller-Renaissance, sondern er ist immer da und wird immer sein. Jedenfalls, solange es europäisches Theater gibt, wird er an vorrangigster Stelle mitmischen.
Dank der guten Arbeit der drei Anwälte wurde der abwesende Friedrich Schiller in allen Punkten freigesprochen. Nur in einem Punkt, einem winzigen, gab der Richter der Anklage recht. Manchmal sei Schiller, der Richter zögerte, einfach zu laut. Zu den Prozessbeobachtern gehörten Franz und Karl Mohr, Maria Stuart und Elisabeth, Ferdinand und Luise, Carlos und Posa, Wallenstein und Wilhelm Tell. Auch der Glockengießer und der Taucher aus den Balladen waren gekommen.
Es braucht nichts als Mut. Denn was denn?
Ist Schiller wirklich zu laut? Und ob, das war er immer. Jedenfalls viel lauter als Goethe.
Zum Teufel mit eurem Dorf, Lamelin! Ich weiche um keines Haares Breite. Lass Genuas Türme die Köpfe schütteln und die Toben der Seen Nein da reinwurmen. Ich fürchte den Tross nicht.
Ruft eure Reinigkeit und stoßt mich nieder!
Mut! Wenn's nur das ist, Mut habe ich genug, um barfuß mitten durch die Hölle zu gehen.
Im Zeitzeichen erinnerte Jürgen Wehrt an Friedrich Schiller, der heute vor 250 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den italienischen König Viktor Emanuel III.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.